Werbung.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern, unter dem Vorwand ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Hallo, ich bin Simone Menne, die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Zum Ende des Jahres möchte ich Ihnen eine meiner Highlight-Folgen aus 2025 ans Herz legen. Und ich gebe zu, es war wahnsinnig schwer, mich für eine meiner Interviewpartnerinnen zu entscheiden. Wir hatten so tolle Frauen. Ins Jahr gestartet sind wir mit der Schauspielerin Luise Grossmann. Und beendet haben wir es mit der Hundeforscherin Juliane Breuer. Und auch im neuen Jahr warten wunderbare Gesprächspartnerinnen auf mich und hoffentlich dann auch auf Sie. Aber jetzt zu einem der Highlight-Gespräche. Und ich habe mich dann für das mit Düsen Tekal entschieden. Sie ist Journalistin und Menschenrechtsaktivistin. Und besonders war das Interview auch deswegen, weil wir uns persönlich in Berlin gegenüber gesessen haben. Oft nehme ich meine Folgen nämlich bei mir in der Galerie auf und meine Gästin, sie sitzt bei sich. Wir schauen uns nur über den Bildschirm an. Düsen kam also aber ins Studio und das war eigentlich gar nicht so geplant. Es sollte nämlich an sich ein Schwesterninterview werden, gemeinsam mit der jüngeren Schwester Thylen Tekal. Beide arbeiten weltweit für Frauen- und Menschenrechte und nun war Thylen plötzlich krank und Düsen kam allein. Sie ist fröhlich, schlagfertig, völlig entschieden. Ihre Energie hat sich sofort ins Studio übertragen. Und so haben wir ein tolles persönliches Gespräch geführt. Über ihre Mutter, die Analphabetin ist und eine der schlauesten Frauen, die sie kennt. Und über die Verarbeitung von schlimmen Erlebnissen. Oder auch über ihr Lebensthema, der Genozid an den Jesiden im Nahen Osten. Eine wichtige Botschaft in dieser Folge. Und fürs neue Jahr haben wir Thylen Tekal natürlich schon eingeladen. Freuen Sie sich auf dieses Gespräch und auf weitere tolle Gespräche im neuen Jahr. Ihre Simone Menne.
Wenn du jetzt nicht über diesen Völkermord berichtest an deiner Religionsgemeinschaft, dann war alles, was du gemacht hast für die Katz, dann war es umsonst. Weil wenn du jetzt wegguckst, dann wird auch was sterben. Und ich finde, das ist der Trugschluss, den wir oft haben in individualisierten Gesellschaften, zu glauben, dass wir besser dran werden, wenn wir es lassen. Nein, die Angst wird auch nicht abnehmen, wenn wir es lassen. Sie wird größer. Also das ist auch für mich ein ganz wichtiger Erfahrungswert meiner Arbeit. Und das war, würde ich auch heute im Rückblick sagen, der life-changing Moment in meinem Leben. Und ich habe ja damit nicht nur mich in den Krieg gebracht und in die Gefahr, sondern ich habe die ganze Familie mit reingezogen.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Und heute habe ich Düsen Tekal als Gast. Faktisch heute sogar mal physisch, was ich ganz toll finde. Düsen hat eine Hilfsorganisation schon 2015 gegründet, HAVA. Seitdem hat sich aber ganz viel getan, über das wir heute sprechen wollen. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit, deswegen duzen wir uns auch. Und ich freue mich, Düsen, dass wir uns heute hier sehen.
Ich freue mich ebenfalls, heute bei dir zu sein.
Ich habe in der Recherche festgestellt, dass ich ganz vieles von dir nicht weiß. Und habe gedacht, ein paar Fragen dazu stelle ich heute auch. Und damit fangen wir vielleicht mal an. Du kommst aus einer Familie mit 11 Kindern. Also genau, du hast 10 mir. Geschwister.
Ja.
Genau. Das sind 6 Schwestern und 5 Brüder.
Mhm.
Und ihr seid alle hier in Deutschland groß geworden. Deine Eltern sind Jesiden, also eine Minderheit, eine religiöse Minderheit, und sind deswegen auch hier in Deutschland, nach Deutschland gekommen, richtig?
Genau so.
Mhm. Und ihr seid alle 11 toll integrierte Deutsche. Und ich finde das ganz bewundernswert, was deine Mutter geleistet hat, weil sie ja hier fremd ins Land gekommen ist, 11 Kinder großgezogen hat und es geschafft hat, dass ihr alle super geraten seid. Über den Rest der Familie reden wir gleich, aber erzähl ein bisschen über deine Mutter.
Ja, meine Mutter ist eine der intelligentesten Frauen, die ich kenne. Also die ist bis heute meine beste Beraterin. Ich kenne niemanden, der so eine Menschenkenntnis hat. Meine Mutter hat die Gabe, dass ich sagen würde, dass sie Menschen lesen kann, wenn die zur Tür reinkommen, auch Stimmungen lesen kann, die wittert Gefahren, die sieht Herausforderungen. Und ich glaube, dass vieles von dem, was sie uns vorgelebt und beigebracht hat, etwas ist, von dem wir bis heute profitieren. Also das kann kein Management-Seminar leisten, was meine Mutter uns vorgelebt und beigebracht hat. Und das ist auch etwas, glaube ich, wenn man sich meine Mutter von außen angucken würde, würde man wahrscheinlich zu ganz anderen Schlüssen kommen, weil sie vermeintliche Stereotype bedienen würde. Meine Mutter hat nie lesen und schreiben gelernt, ist nie zur Schule gegangen, hat viele Jahre Kopftuch getragen, hatte sozusagen Tätowierungen im Gesicht und an den Händen, weil wir Jesiden sind. Das war sozusagen auch eine Überlebensstrategie. Und eigentlich war es auch so, dass so Zeit ihres Lebens die Menschen auch mit dem Finger auf sie gezeigt haben.
Mhm. Wie sieht das aus?
Ja, anders, ne? Sieht anders aus. Und das sind Ornamente, das war zum Beispiel dann auch mal eine Sonne. Und das für mich wirklich Traurige war, dass sie sich irgendwann diese Tätowierung weggelasert hat.
Ah, okay.
Ja, und das war so eine Anpassung an die hiesige Gesellschaft. Und das hat natürlich auch einen Schmerz sozusagen nach sich gezogen. Und der Grund dieser Tätowierung ist auch wichtig, denn unsere Frauen wurden entführt, seitdem es uns gibt. Und um sozusagen auch den Tätern zu zeigen, dass diese Frauen Jesiden sind und bleiben, egal was man mit ihnen macht, wurden sie auch tätowiert. Also das war sozusagen auch ein Teil unserer Überlebensstrategie und ein Teil unserer jesidischen Identität, die übrigens nicht nur jesidisch ist. Also es gibt es auch bei Maghrebinern, das gibt es auch in arabischen Kulturkreisen, aber eben auch bei uns Jesiden.
Du hast nie drüber nachgedacht?
Nee, das war ja ganz interessant, weil dann war eine Tätowierung ja plötzlich, das gehört sich nicht. Und dann meinte meine kleine Schwester letztens zu meiner Mutter, wieso Mama, du warst doch auch tätowiert, dann lass mich doch auch mal. Aber nein, das hat Mama nie zugelassen. Und was aber da drin gesteckt hat, was diese Frau geleistet hat, ich glaube, das ist ja auch die lebenslange Aufgabe von uns Kindern, das zu zeigen und auszukompensieren. Weil vieles von dem, was wir machen, würde ich sagen, auch aus dieser Diskriminierung heraus resultiert. Also ich würde schon sagen, dass wir aus einer Wunde heilen in vielerlei Hinsicht. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ oder traurig, sondern das ist eine wahnsinnige Kraft. Weil meine Mutter ist auch kein Opfer. Mhm. Also die hat uns Power beigebracht. Also die hatten, ich nenne das immer den heiligen Zorn meiner Vorfahren. Die hatten heiligen Zorn.
Okay.
Ja, und mit
und
dem
das ist ein Ansporn auch für euch.
Das ist ein absoluter Ansporn bis heute. Ist auch ganz interessant, wenn die Leute dann auf uns zukommen, so nach dem Motto, oh Mensch, ich bewundere euch, beeindruckend, was ihr geleistet habt. Dann denke ich immer, könnt ihr das bitte Mama und Papa sagen?
Ja, ja.
Weil da sozusagen würde ich schon sagen, dass wir auch aus einer Kultur kommen oder einer Familienstruktur, die eher weniger mit Zuwendungskultur als eher mit Funktionierkultur zu tun hatte, weil es auch immer um sozusagen einen Kampf ging, um Identität, um Ankommen, um Dazugehören. Um Ressourcen, also gerade wenn man aus prekären Verhältnissen kommt. Und deswegen, ja, hat das immer alles auch eine Rolle gespielt. Und deswegen war es auch nicht drin, dass man sozusagen, ja, wie soll ich sagen, anderen die Schuld gibt oder mit dem Finger auf andere Menschen zeigt. Das mögen meine Eltern nicht. Also die haben immer gesagt, keine Ausreden, setzt bei euch selber an, übernimmt Verantwortung für euer Handeln und Tun. Und wir sind alles andere als die perfekte Familie, das möchte ich trotzdem sagen. Also,
ja, das ist auch interessant. Ja. Also ich meine, das eine ist natürlich, wie empfinden eure Eltern eure Selbstständigkeit, insbesondere als Töchter, weil das ja wahrscheinlich nicht dem Bild entspricht, was sie sich gewünscht hätten. Und andererseits, wie kommt man mit 11 oder 10 Geschwistern klar? Das muss ja auch viel Streit und Ressourcenkampf gegeben haben, oder?
Ja und nein, weil ich glaube schon, dieses echte Wir. Wir leben ja in Zeiten, wo alle immer vom vermeintlichen Wir reden. Aber ich finde, es wurde noch nie so viel gelogen um das vermeintliche Wir. Aber ein echtes Wir, das kann ja Berge versetzen. Und ich glaube schon, dass diese Schwesternschaft und diese Kraft der Schwesternschaft etwas ist, was wir übertragen haben, auch gesellschaftlich. Und früher hat das Ganze in unserer Dreizimmerwohnung in Hannover-Linden im Wohnzimmer stattgefunden. Und jetzt findet es sozusagen in der Welt statt. Aber eigentlich haben wir uns kaum verändert. Mhm. Also auch da ging es um Aushandlungsprozesse. Es wurde diskutiert. Die besseren Argumente haben sich durchgesetzt. Es wurde gestritten. Es gab schon auch ein bisschen Competition, aber immer mit einem liebevollen Blick. Und natürlich, das ist ein Riesenthema, aber das kennen, glaube ich, viele Geschwister, diese ganze Bewertungsskala. Also auch bewerten, ohne danach gefragt zu haben. Also das haben wir leider bis heute. Und es ist dann immer, wenn der Satz schon beginnt mit, also ich finde, wo ich dann immer denke, nee, hat keiner gefragt, was du findest. Also ich glaube, das ist dann auch immer für künftige Partner gar nicht so einfach, weil die müssen durch einen TÜV, das kannst du dir nicht vorstellen.
Oh doch, also das kann ich mir vorstellen, weil ich kenne ja nun nicht nur dich, sondern auch ein paar deiner Schwestern. Du sprachst auch eben von der Schwesternschaft und ihr macht ja auch, und wir kommen gleich auf Fava, das jetzt inzwischen mit 5 Schwestern. Mhm. Ich höre ganz selten was von deinen Brüdern.
Ja, weil die sich tatsächlich für einen anderen Weg entschieden haben. Ich sage immer, die sind leise laut. Also meine Brüder sind Unternehmer. 2 meiner Brüder haben tatsächlich auch mal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Als ehemalige Rugby-Nationalspieler. Da sind sozusagen Hannover und Heidelberg ja führend in Deutschland. Deswegen hat einer meiner Brüder, Timo, auch die Welt bereist, tatsächlich schon in sehr frühen Kinderjahren. Und ich glaube auch, dass der Sport richtungsweisend war, also auch irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie auf jeden Fall ja in geregelten Bahnen das Leben verläuft. Heute sind sie Unternehmer, haben mehrere Dino-David-Ketten, insbesondere auch in Niedersachsen und Restaurants und ja, haben auch immer eine Menge zu tun. Und ich habe vor ein paar Tagen die Geschichte meines kleinen Bruders erzählt, Tamel, das ist der Zwillingsbruder von meiner jüngsten Schwester Tülin. Und Tamel wusste auch schon als kleines Kind, dass er hoch hinaus wollte. Aber das hieß nie, dass er abgehoben ist, sondern das bedeutete in seinem Fall, dass der wirklich monatelang bei Gosch gearbeitet hat in der Küche und Zwiebeln geschnitten hat. Also so hat er halt angefangen und hat trotzdem den Mut besessen zu sagen, ich möchte auch mal Besitzer sein eines Ladens. Und ich finde, das ist wichtig, solche Geschichten zu erzählen, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Denn wir kommen nicht aus denselben Verhältnissen wie die Menschen, mit denen wir jetzt auf Augenhöhe verhandelt werden. Und dass wir es in Anführungsstrichen geschafft haben, ist ja mal die Frage, was heißt es geschafft zu haben? Denn eigentlich geht es ja darum, wir haben es erst geschafft, wenn es alle anderen auch geschafft haben. Aber ich spüre doch immer wieder, dass der Weg, den wir durchlaufen haben oder der Platz, wo wir herkommen, nochmal ein anderer war, der sozusagen auch mit anderen Codes verbunden ist. Und da bin ich vor allem wahnsinnig stolz drauf. Und trotzdem würde ich mir manchmal wünschen, dass insbesondere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, so weit müssten wir mittlerweile sein, nicht nur danach bewertet werden, was sie leisten. Also das ist die falsch verstandene Form von German Dream. Oder wie meine gute Freundin Azade immer sagt, ich möchte auch akzeptiert werden, wenn ich nur German Mittelmäßigkeit bediene. Ja. Und das ist auch etwas, also mir geht es auch nicht darum, die super tolle Tekal-Geschichte vorzuleben, die wir tatsächlich nicht sind. Ich finde auch nichts daran erstrebenswert, perfekt zu sein. Wir sind eine Familie mit Licht und Schatten, mit großen Herausforderungen, die wir auch durchlaufen mussten und die auch was mit unserer Lebenssituation zu tun haben. Und wir mussten ganz anders kämpfen. Und dafür möchte ich keine Portion Mitleid haben, aber ich will da so ein bisschen Realismus reinbringen. Und deswegen, das hat lange gedauert, viele Jahre, bis wir uns selber auf die Schulter geklopft haben und auch mal darauf stolz sein konnten, weil wir schon so ein bisschen dieses Che Guevara-Syndrom haben, kämpfen, um zu überleben und Errungenschaften zu feiern. Das kennen wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, Deutsch, auch deutsche Familien kennen das auch. Das war jetzt nicht so vorgesehen. Ne? Das ist eigentlich immer so, weiter geht's.
Also der Vergleich ist sträflich eigentlich. Aber was ich sagen kann, ist, meine Mutter war auch Geflüchtete. Und meine Eltern haben auch immer gesagt, vergleich dich bitte mit dem Besten. Jammern gibt's nicht. Und keiner in der Familie hat erwartet, dass ich jemals so eine Karriere mache. Aber es wurde dann auch nicht besonders hervorgehoben. Ne? Und ich glaube, das ist natürlich etwas, dieses Kämpfen, damit es den Kindern besser geht und dann aber auch von den Kindern fordern, dass sie sich bitte auch anstrengen. Also das
kenne ich zumindest ein kleines bisschen, aber natürlich lange nicht so wie du.
Aber also, es ist doch so ähnlich. Also das kann ich schon ganz gut
bloß
verstehen.
Ich bin Einzelkind und von daher natürlich.
Du hast ja nicht irgendwas gemacht. Du warst ja Vorständin bei der Lufthansa zu einer Zeit, wo du wirklich Pionierin warst. Wo, und da schaue ich ja auch zu dir auf. Und du warst ja auch für uns ein ganz wichtiges Role Model. Und insofern ja, ist das dann schon ganz interessant, wie das dann familiär so aufgenommen wird. Ne?
Ja, absolut, absolut. Wann war das, dass ihr so gesagt habt, jetzt können wir mal stolz sein?
Ist nicht so lange her tatsächlich. Okay. Und dann denke ich auch immer, wenn manchmal so aufgezählt wird, was wir alles erreicht haben und machen, was mussten wir alles werden, um zu realisieren, dass wir dazugehören? Oder wenn wir angeblich angekommen sind, warum rennen wir denn eigentlich immer noch?
Ja.
Und ich glaube schon, dass wir einfach in verschiedenen Lebenswirklichkeiten auch groß werden und leben. Denn ich habe schon den Eindruck, dass man nur so lange dazugehört, wie man funktioniert. Aber wenn Menschen, die aus unseren Lebensverhältnissen kommen, es wagen, einen Fehler zu machen, sind sie sofort raus.
Ja. Und das wird das wird ja viel mehr erzählt,
genau,
als die Erfolgsgeschichten. Genau. Ne? Es gibt ja ganz viele Gründer, die aus tatsächlich migrantischem Hintergrund kommen und sehr erfolgreiche. Aber erzählt wird dann eher von dem Beispiel, wo es ganz schlecht ist.
Ne? Ja, und das ist deswegen sitzt das auch, ne? Dass sie das perfekter sein müssen als die Perfekten, keine Fehler machen. Also was das auch für einen Druck bedeutet, wie immens das sozusagen auch auf die Seele gehen kann, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber dann denke ich immer, das Bootcamp und Minenfeld, was wir durchlaufen haben, das kann gar keiner toppen. Das ist nämlich der eigene Anspruch und die Familienverhältnisse, aus denen wir kamen.
Gibt es ein konkretes Beispiel für dieses Bootcamp, für diese Erziehung, wo du sagst, ja, so ist das bei mir gelaufen?
Na, das fing ja schon damit an, wenn man krank war oder es gewagt hat, krank zu sein, weil man war nicht krank. Und das war sozusagen dann auch nicht, dass ich dann das Gefühl hatte, dass es dafür einen Raum gibt, sondern meine Mutter ist sowieso immer morgens um 7 schon mit dem Staubsauger rein. Und wenn wir noch geschlafen haben, dann hat sie gesagt, wie soll das was werden mit euch? Also sehr, sehr großen Anspruch. Und dann, wenn ich dann gesagt habe, Mama, ich habe Bauchschmerzen, wie, was, du hast Bauchschmerzen, ab in die Schule. Und dann habe ich gesagt, nein, mir geht's aber nicht gut. Ja, okay, dann musst du jetzt runter in die Küche und abwaschen. Und dann habe ich so gedacht, alles klar, ich gehe in die Schule. Ich meine, es hört sich von außen sehr, sehr hart an, ich weiß, aber irgendwie bin ich jetzt heute auch so ganz dankbar, weil ich merke auch unter den Schwestern, dass wir das so ein bisschen adaptiert haben. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass man da trotzdem dann auch noch so, wie soll ich sagen, Herzlichkeit und Menschlichkeit walten lässt, klar.
Aber das hat sie ja offensichtlich auch gemacht.
Ja, klar, klar, auf jeden Fall. Und das ist ja, sage ich mal, unsere Superpower gegenwärtig, weil ich schon das Gefühl habe, dass der Weltbezug, den wir entwickelt haben, auch sehr intensiv daher rührt. Und wenn man sich die Zahlen auch mal anguckt, weil du es gerade angesprochen hast, auch mit den Unternehmern, gerade da gibt es ja eine beträchtliche Zahl von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, weil Menschen wie wir auch risikofreudiger sind.
Ja.
Und ich glaube sowieso, dieser Denkfehler, das zu unterscheiden nach Nationalität und Herkunft und Geschlecht, ist ja Teil unseres Problems. Und wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Aber dass wir wieder so intensiv in die Identitätspolitik rutschen von allen Seiten, dass wir wieder mittendrin sind in diesem Kampf der Kulturen, wo kommst du her? Das ist ja eigentlich etwas, was mir nicht nur zuwider ist, sondern sehr fern auch von meiner Lebensbiografie, denn ich bin ja vor allem eins, Norddeutsch und Hannoveranerin. Und die Art und Weise, wie ich auch aufgewachsen bin, die Solidargemeinschaft, unsere Lehrer, unsere Nachbarn, zeigt ja, dass wir ein Ergebnis sind dieser Solidargemeinschaft. Also das war ja überhaupt nicht losgelöst voneinander zu verstehen und zu denken. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für diese Kindheit und stelle mir natürlich schon die Frage, wie konnte es so weit kommen, dass wir wieder zurückfallen letztlich.
Ja. Also da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Auch da sehe ich gewisse Parallelitäten. Ich bin 1970 auf eine Ganztagsschule gekommen. Da gab es das kaum. Das war für vor allen Dingen für Werftarbeiter in Kiel. Weil die Eltern eben im Zweifelsfall das nicht leisten konnten mit Hausaufgaben und so weiter, weil sie von der Arbeit schwer eingespannt waren. Und wir hatten hoch engagierte Lehrer, denen wirklich Herkunft völlig egal war, die einfach nur gesagt haben, wir wollen die Kinder fördern. Die haben in der Mittagsfreizeit, unser Geschichtslehrer hat Geigenunterricht gegeben. Ich hätte nie eine Geige in die Hand bekommen, wenn wir das nicht gehabt hätten. Und da sehe ich tatsächlich auch Rückschritte. Und da kommen wir, denke ich, im Laufe des Gesprächs noch hin. Aber dazu ist wichtig zu verstehen, was du alles geschafft hast. Denn also 2015 hast du Hava Help gegründet. 2014 hast du schon einen Film gemacht über Minderheiten, richtig?
Und über den Völkermord.
Ja, Völkermorde an den Jesiden, was damals auch sehr mutig war. Was hat dich dazu bewegt? Weil das war ja ein sehr mutiger Schritt.
Werbung.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Der Schmerz hat mich dazu bewegt und die Wut. Also stell dir vor, mitten im 21. Jahrhundert gehen Bilder um die Welt, die die Welt in Angst und Schrecken versetzen. Das war ja das erste Mal, dass der Islamische Staat und religiöse Extremisten sich des Internets bedient haben in einer Art und Weise, wie es danach ja noch viele Jahre und dutzendfach wiederholt worden ist. Aber die Gräueltaten wurden ja sichtbar gemacht, hörbar gemacht, veröffentlicht mit dem Ziel, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und die Opfer, die größten Opfer dieser IS-Mörderbanden damals waren Angehörige meiner Religionsgemeinschaft. Das waren Menschen, die so aussahen wie meine Eltern, meine Tanten, meine Onkel. Also die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, der Grund, warum meine Eltern einst geflohen sind, die Urangst, mit denen Minderheiten groß werden, wurde plötzlich Realität. Das heißt, wir waren ja die erste Generation, die davon nicht mittelbar betroffen war und der IS hat das zunichte gemacht. Und es war zu der Zeit, als James Foley, ein sehr berühmter Journalist, auch hingerichtet worden ist vor der Weltöffentlichkeit. Ja. Und wenige Wochen danach habe ich ja dann die Entscheidung getroffen, wir fahren dahin. Denn James Foley hatte ein Gesicht, weil er Amerikaner war. Aber für die Jesiden hat sich kein Mensch interessiert. Die Jesiden hatten keine Lobby. Und das war der Grund, warum ich dahin gefahren bin. Mit sozusagen meinen deutschen Privilegien und der Tatsache, dass ich eben diese journalistische Laufbahn durchlaufen habe, war für mich klar, wenn du jetzt nicht über diesen Völkermord berichtest an deiner Religionsgemeinschaft, dann war alles, was du gemacht hast für die Katz, dann war es umsonst. Weil wenn du jetzt wegguckst, dann wird auch was sterben. Und ich finde, das ist der Trugschluss, den wir oft haben in individualisierten Gesellschaften, zu glauben, dass wir besser dran wären, wenn wir es lassen. Nein, die Angst wird auch nicht abnehmen, wenn wir es lassen. Sie wird größer. Also das ist auch für mich ein ganz wichtiger Erfahrungswert meiner Arbeit. Und das war, würde ich auch heute im Rückblick sagen, der life-changing Moment in meinem Leben. Und ich habe ja damit nicht nur mich in den Krieg gebracht und in die Gefahr, sondern ich habe die ganze Familie mit reingezogen. Und da war was los zu Hause. Also meine Mutter war wirklich wütend. Die war dagegen. Die wollte das nicht.
Und die hat gesagt, lieber schweigen. Die hat gesagt, können eh nichts ändern.
Ja, es war so ein bisschen... Warum machst du das? Aber dieses Warum machst du das, habe ich mir ja schon häufig anhören müssen in meinem Leben. Das konnte mich nicht abhalten. Der Einzige, der mich verstanden hat, war mein Vater. Denn mein Vater kämpft auch Zeit seines Lebens für den Einsatz von Minderheiten und Menschenrechte, hat den ersten jesidischen Verein gegründet. Und mein Vater hat dann gesagt, ich komme mit. Und was viele vergessen haben, diesen Auftrag damals habe ich bekommen für den Stern.
Ah ja.
Ja, Stern-TV. Weil ich habe dann das Telefon geschnappt, habe alle Sender abtelefoniert. Und ich weiß noch, dass ich Gespräche hatte, ich sage jetzt nicht welcher Sender, wo es dann hieß, das ist zu teuer, sie zu versichern in dieser Zeit, da ist Krieg. Und das war ja, wie gesagt, höchstes Sicherheitsrisiko. Deswegen waren ja kaum Journalisten da, nur Hasardeure oder Menschen, die nicht am Leben hängen. Ich bin ja auch sehr persönlichen Motiven dahin. Und dann war der Stern, zu dem Zeitpunkt war der einzige Sender, der gesagt hat, okay, wir gehen das Risiko mit dir ein. Und ich weiß noch, bei einem anderen Sender hieß es, wir können das nicht machen, es ist zu teuer von der Versicherung, aber so sinngemäß, wenn sie überlebt haben, dann melden sie sich doch. Und auch da war es so, alles sprach dagegen, weil im Nachhinein hören sich Geschichten immer so heldenhaft an, aber eigentlich war es so, okay, was ist los mit der Alten? Ist die irre? Warum macht die das? Und die ist doch in Sicherheit. Wie kann man sich denn freiwillig einer Lebensgefahr aussetzen? Aber der Schmerz war größer und der Drang, darüber zu berichten. Und das ist ja für mich auch ein ganz wichtiges Mantra heute. Was ist uns wichtiger als unsere Angst? Und das muss doch der Weg sein. Ja, und dann habe ich, obwohl alles dagegen sprach und am einen Tag vorher dann auch noch Lufthansa gesagt hat, wir fliegen diese Orte nicht an. Das kennst du ja alles besser wahrscheinlich. War es Turkish Airlines, die dann doch noch tapfer durchgehalten haben. Und ich weiß noch, als der Landeanflug begann auf Erbil und die Lichter ausgeschaltet worden sind und ich gefragt habe, warum, dann meinten die damit, wir nicht beschossen werden. Da habe ich auch gedacht, was machst du hier eigentlich? Mhm. Da kam dann schon das Zittern. Also das war nicht so, dass ich die starke Heldin war, die da runterfährt und keinen Schmerz kennt, sondern das war irgendwie so ein Mittelding, würde ich sagen. Und dann, weiß ich noch, bin ich in das Hotel gekommen, das so auf teuer geschminkt war, aber es war natürlich verheerend. Und es lag, also was in der Luft, Angst, 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 Angst. Und auch, als man am Flughafen schon ankam, auch so nach dem Motto, was machen die hier? Und dann habe ich eins gemacht, was ich nie wieder danach gemacht habe. Ich habe dann gegoogelt, wo ich bin. Mhm. Und dann kam die Angst hoch und ich habe nur gedacht, oh Gott, was machst du hier? Und am nächsten Tag, also in den frühen Morgenstunden, als wir dann los sind und die ersten Menschen gesehen haben, die vor dem Völkermord geflohen sind, war die Angst wie in Luft aufgelöst. Weil plötzlich hatte ich eine Aufgabe und ich hatte zu funktionieren.
Ja.
Denn den anderen ging es viel schlechter. Mhm. Und ja, das waren also 4 Tage im August 2014, die ich nie vergessen werde in meinem Leben. Und ich bin ja bis heute nicht in das alte Leben zurückgekehrt.
Und also das ist ja eine wichtige Botschaft, eben zu sagen, selbst wenn man Angst hat, wenn das für was Gutes ist, überwinde sie und sie geht dann vorbei, weil du merkst, es lohnt sich.
Ja, ja.
Und dann ist die Angst vorbei.
Ja, beziehungsweise ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das andere ist stärker.
Ja.
Und ich stelle auch fest, dass im Doing auch Angst sich auflöst. Also ob das jetzt jemand wie Goethe ist, der das viel schöner erklärt hat, ne, dass das sozusagen das treibende Element die Tat ist. Oder Franz Kafka, der sagt, die Stufe entsteht, wenn wir drauftreten. Also das sind so, sag ich mal so, oder Hannah Arendt, ja natürlich auch gerade wieder wahnsinnig aktuell. Das sind für mich auch, sage ich mal, Sätze, die mir auch immer dabei geholfen haben, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Den Weg, den ich oft gegangen bin, der war auch einsam. Also der hat der Mehrheit nicht gepasst. Mhm. Das war immer ein Weg, der im Grunde genommen einen Gegensatz dargestellt hat, aber deswegen habe ich es nicht gemacht. Also ich weiß noch, dass ich in einer Therapie Jahre später den Satz auch dann bekommen habe von meiner Gegenüberschaft, die gesagt hat, sie können auch was gut finden, obwohl ihre Mutter das auch mag. Und da ja. habe ich dann eben gemerkt, es ging mir nie darum, nur dagegen zu sein, mhm. sondern es ging mir um die Sache tatsächlich auch. Und gut, Völkermord ist sozusagen die letzte Stufe der Entmenschlichung. Mhm. Und dann mit diesem vielfachen Leid auch zurechtzukommen, der dutzendfachen Vergewaltigung unserer Frauen, Vergewaltigung von Kindern, die Indoktrinierung von jesidischen kleinen Kindern, die als Selbstmordattentäter ausgebildet worden sind, indoktriniert worden sind, sich selber in die Luft gejagt haben. Unsere Männer, die in Massengräbern übereinander gelegt worden sind, erschossen worden sind, deren Angehörige in Empfang zu nehmen, darauf kann dich das Leben ja eigentlich nicht vorbereiten.
Nee.
Also entweder gehst du daran
definitiv
kaputt
ja.
oder du wächst daran. Und ich weiß noch, dass viele Leute, mit denen ich damals dort war, die haben es danach nicht mehr geschafft.
Mhm.
Und dafür bin ich mir dankbar, dass ich irgendwie diese Kraft hatte. Ich habe in den Abgrund geguckt, aber ich bin nicht selber reingerutscht. Mhm. Und ich glaube, das war auch etwas, was uns im Nachhinein dann geholfen hat, weil ich höre jetzt in letzter Zeit immer oft, oh mein Gott, wie macht ihr das? Wie schafft ihr das? Und dann denke ich immer, ihr wisst gar nicht, wo wir herkommen. Ihr wisst gar nicht, was wir alles erlebt haben. Und übrigens, da entsteht dann auch so mein Wutpunkt, wo ich so denke, ich lasse mir doch von irgendeinem Typen, sage ich jetzt mal, in Deutschland nicht erzählen, was ich zu tun und zu lassen habe, nach dem, was ich erlebt habe. Mhm. Wer bist du denn? Was willst du mir denn erzählen über das Leben, über meine Rechte, über meinen Raum der Freiheit, wenn ich das überlebt habe? Und das ist auch etwas, was ich mit ganz vielen Frauen teilen will. Weil im Moment werden uns ja die Räume wieder genommen.
Mhm.
Alles, was wir tun, aber auch das, was wir nicht tun, wird ja gegen uns verwendet. Und es ist ein Pushback von Frauenrechten, den ich alarmistisch finde. Ja, über Politik und Krieg dürfen nur Männer reden. Halte dich da raus. Das kenne ich auch aus meinem Kulturkreis. So bin ich quasi aufgewachsen.
Mhm. Gehen die alten Rollen. Ne?
Genau, ja. Und da habe ich einen Vater gehabt, der gesagt hat, nee, wenn über Politik geredet wird, dann nicht ohne meine Tochter. Die sitzt jetzt hier mit am Tisch.
Mhm.
Ich saß immer am Männertisch. Es gab ja Frauentische bei uns und Männertische. Und ich durfte am Männertisch sitzen, aber habe dann eben auch mitdiskutiert, dass wir aber nochmal in Europa, in Deutschland an den Punkt kommen, wo Frauen sich ernsthaft die Frage stellen müssen, gehe ich in meine Greatness, gehe ich in meine Exzellenz, gehe ich in meine Lebensfreude, gehe ich in das, was meinen Weltbezug ausmacht oder lasse ich es, einfach um dem Ärger aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und was sich gegenwärtig bei Social Media bahnbricht, ist ja wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also da hat sich der Hass durchgesetzt, das muss man ganz klar sagen. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns davon nicht infizieren lassen. Und die Algorithmusdynamiken werden mit Hass belohnt. Und das kann einsam machen, da seinen Weg zu finden. Denn im Moment geht es um 2 Währungen, Hass oder Hoffnung. Mhm. Welche Währung ist stabiler? Wir bleiben bei Hoffnung. Und was ist der Wert der Werte wert? Also in Zeiten, wo man feststellt, wie einfach es ist, mit dieser Banalität des Bösen, wie Hannah Arendt das ja auch eins formuliert hat, oder das Wahrlügen, wenn die Lüge zur Wahrheit, die Wahrheit zur Lüge, der Täter zum Opfer und das Opfer zum Täter wird. Mhm. Und das ist die Zeit, in der wir gerade sind. Und wir wissen ja auch aus unserer deutschen Geschichte, wie wenig Prozent von Menschen es braucht für Kipppunkte.
Das ist der Punkt, der mir Sorgen macht, weil eigentlich nach Umfragen sehen wir ja, es gibt eigentlich eine Mehrheit für die guten Werte. Ja, also vieles verbindet uns Menschen, selbst wenn wir bestimmte Sachen anders sehen. Ich als Grüne was anders sehe als eine konservative Politikerin oder eine Liberale. Aber es gibt viele gemeinsame Werte. Aber was dargestellt wird, insbesondere in Social Media, sind natürlich die Ränder. Wie du sagst, entweder Hoffnung oder Hass. Und eigentlich mehr Hass, weil es einfacher ist. Und dagegen anzukämpfen, ist natürlich wirklich schwierig. Und das nimmst du dir als deine Aufgabe.
Na, und ich glaube, das unterscheidet uns tatsächlich, dass wir da eine wichtige Verteidigungslinie geworden sind im Kampf gegen Islamisten, Rassisten, Antisemiten und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und wir bedienen kein Lagerdenken. Mhm. Und das macht es natürlich doppelt schwierig, weil wenn wir uns zum Beispiel angucken, auch konservative Politiker werden ja befeuert und gefeiert von ihren rechten Kreisen. Und bei den Linksextremen erleben wir das genauso. Also ich habe da auch mit niemandem Verträge. Also wir müssen über den Rechtsextremismus genauso reden wie über den Linksextremismus und die gefährliche Querfront von Islamisten, Rechtsextremen und auch Linksextremen. Und vereint sind sie vor allem in zwei Dingen, im Frauenhass und im Antisemitismus. So. Und das heißt, dass das eben auch etwas ist, wo wir ja nicht die Augen vor verschließen können. Und du hast gerade zu Recht die Mehrheit angesprochen. Aber wo ist eigentlich diese Mehrheit? Ich höre die gar nicht.
Ich höre diese Mehrheit nicht.
Und das macht auch sauer. Mhm. Weil ich möchte nicht mehr, dass die Menschen uns auf die Schulter klopfen und sagen, wie wahnsinnig mutig wir sind. Ich will die mutige Gesellschaft. Mhm. Und wir machen das nicht nur für uns, wir machen das für alle. Und natürlich spüren wir auch die Kipppunkte. Und manchmal muss ich mir persönlich auch die Frage stellen, wie weit sind wir gekommen und wie weit kannst du es treiben, ohne dich selber einer Gefahr auszusetzen? Und das ist interessant, weil ich bin ja sehr viel unterwegs, auch in den Krisenregionen, war jetzt ja auch gerade wieder in Syrien. Und das ist alles andere als ungefährlich, wenn wir davon sprechen, dass es dort noch immer IS-Schläferzellen gibt, die dschihadistisch-türkischen Söldner-Milizen seitens Erdogans, bestimmte Straßen, die man nicht bedienen kann. Radikalisierungslager, aber dort weiß ich wenigstens, wer Feind und Freund ist. Und dann heißt es immer, safe travels, pass auf dich auf. Und denkt dann immer so, wie naiv seid ihr eigentlich? Mhm. Was glaubt ihr eigentlich, wenn ich zurück bin, dass unser Leben nicht in Gefahr ist? Also dieser Extremismus hat sich längst globalisiert. Ich meine, ich war in Radikalisierungslagern in Syrien, die in drei Sektionen aufgeteilt waren. Einmal die Syrer, dann die Iraker und dann die Anhänger der religiös-extremistischen Islamischen Staates, die aus dem Ausland kamen, aus Europa, aus Belgien, aus Holland. Dreimal darfst du raten, wer das gefährlichste Camp ist. Die sind am gefährlichsten. Die sind bis auf die Knochen indoktriniert. Die haben bis zur letzten Patrone bei der Befreiungsoffensive von Barus gekämpft und wollten den Islamischen Staat. Ja?
Naja, und gleichzeitig haben wir Rechtsradikale, genau, die natürlich auch.
Ja, ganz kurz, das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Ich wollte nur gerade sagen, es gibt eben nicht nur die Islamisten.
Genau, die bedingen sich ja gegenseitig.
Sondern,
ich nenne sie ja die bösen Zwillinge. Ja. Die gehören zusammen. Mhm. Also die größte Gefahr, die wir haben, bleibt der Rechtsextremismus in diesem Land. Mhm. Das ist völlig klar. Aber wir dürfen nicht nur auf diese Seite gucken.
Absolut.
Und ohne, dass ich das verklären oder erklären will, aber es gibt einen Zusammenhang dazwischen. Die religiösen Extremisten und die Rechtsextremen, die füttern sich gegenseitig. Die sind ein gegenseitiger Nährboden, deswegen nenne ich sie böse Zwillinge. Mhm. Nicht seit heute, nicht seit gestern. Ich habe diese These seit über 10 Jahren, ja, 15 Jahre. Das ging ja direkt los nach dem Völkermord, dass ich immer gesagt habe, unsere heile Welt wurde von allen Seiten bedroht. Und es ist frustrierend für uns Minderheiten, dass so getan wird, als wenn es im globalen Süden keine Täter geben würde. Wenn Intersektionalität als Waffe eingesetzt wird, dann erwarte ich auch von der Mehrheitsgesellschaft, dass sie genau hinguckt. Denn das Instrument oder die Art und Weise, wie Identitätspolitik bedient wird, sind immer faschistoide Methoden. Ich sehe aber, dass sich sozusagen viele Lager gegenseitig angreifen. Die Schläge kommen ja mittlerweile aus den eigenen Reihen. Und die einzigen, die sich die Hände reiben, sind die Rechtsextremen. Aber jetzt so zu tun, als wenn der Rechtsextremismus der einzige Ismus wäre, ist Teil des Problems. Also ja, wir müssen uns wirklich vergegenwärtigen, warum die AfD immer stärker wird. Und das einzige Argument ist Islamhass, ist Ausländerhass. Also wir waren als sozusagen, oder gerade auch die Politik der Mitte oder alle demokratischen Parteien sind nicht in der Lage gewesen, dieses Thema sozusagen so zu behandeln, dass ein Vertrauen entsteht und keine Entkopplungsprozesse.
Und ja, ich würde sogar noch einen Schritt gehen. Also du hast vorhin gesagt, wie schade das ist, dass wir diesen Rückschritt haben, auch hier in Deutschland, dass geguckt wird, was ist deine Herkunft und nicht geguckt wird, was machst du, wer bist du als Mensch und so weiter. Was die damals eine Erfolgsstory der USA war. Egal wer kommt. Genau. Jeder Migrant kann hier Unternehmer werden, kann hier vom Tellerwäscher zum ich weiß nicht was werden. So eine Gesellschaft wäre ja hier in Deutschland wichtig und schön. Und das machen wir kaputt, indem durchaus, egal in welcher Form, egal eigentlich von welcher Seite, Minderheiten angegriffen werden. Ob nun sexuelle Minderheiten oder Migranten oder im Zweifelsfall jetzt auch wieder ein Rückschritt zu Frauen stattfindet. Ja? Und ich denke, das ist das wichtige Bewusstsein, dass wir gar nicht so sehr von Gruppen sprechen, sondern einfach nur sagen, wir wollen eine integrative Gesellschaft.
Aber keine naive.
Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und schon mit dem Finger auf die zeigen, die dann das befriedigen.
Genau. Also ich glaube, viele Menschen wollen eine integrative Gesellschaft. Ich möchte dem auch Hochtondeutschen nicht unterstellen, dass er das nicht will. Aber die Erfahrungswerte, die dann parallel dazu entstehen, die Probleme, die Herausforderungen, die Existenzängste, die Verteilungskämpfe, die spielen mit hinein. Und wenn da nicht hingehört wird, dann entsteht eine Opferkonkurrenz. Und du hast es gerade am Beispiel Amerikas erklärt, wo die größte Demokratie sich über Nacht im Grunde genommen abgeschafft hat. Und das Problem Amerikas ist nicht nur der Durchmarsch der Extremen, sondern die Kapitulation der Demokraten und wie schnell das plötzlich ging.
Na, und das ist ja das Interessante. Also ich glaube, vor 2 Jahren hatten wir hier viele Menschen auf der Straße, als gesagt wurde, Remigration. Und heutzutage hört man das nicht mehr. Da geht keiner auf die Straße. Das macht mir auch Sorgen, ehrlich gesagt.
Absolut. Und was ist denn diese Migrationswende? Ich will es mal in einem Fall sehr konkret exemplarisch darlegen. Wir haben tagtäglich mit Menschen zu tun, die sich das Leben nehmen wollen, weil sie Abschiebebescheide im Briefkasten haben. Was sind denn das für Menschen? Das sind keine Straftäter, die wir betreuen. Das sind Frauen, die teilweise den IS überlebt haben. Das sind Männer, die hier in Lohn und Brot sind. Das sind Opfer von Genoziden, die gerade abgeschoben werden in Genozidgebiet, damit Deutschland seine Zahlen erreicht. Das ist kalt. Das ist unmenschlich. Und der letzte konservative Knochen hätte damit ein Problem. Und für uns ist Öffentlichkeit kein Add-on. Das ist eine Überlebensstrategie, um Menschenleben zu retten. Und also was das auch bedeutet, was für eine Vielzahl sozusagen auch von diesen Einzelschicksalen bei uns landet, wenn das euer Verständnis ist von realistischer Asyl- und Migrationspolitik, dann habt ihr versagt. Ja?
Werbung.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen 5-teiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. 3 Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle 5 Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Da nochmal wichtig, denke ich, für Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du sagst, wofür kämpfen wir? Also du als hast dann 2015 HAVA gegründet. Also es ist jetzt gerade 10 Jahre gefeiert auch. Und im Rahmen dieser Arbeit, inzwischen auch mit deinen Schwestern, kümmert ihr euch um
und
Menschen.
Und 60 Mitarbeitern. Das wird oft vergessen.
Okay, und ganz viel Mitarbeitern, ja. Setzt ihr euch für solche Schicksale ein? Also beziehungsweise für Menschen, denen Abschiebung droht? Die
Opfer sind religiös-extremistischer Strukturen und auch nochmal wichtig, auch bei den Abschiebungen, weil ich weiß, dass das ein Riesenthema ist. Ich kann nichts tun für jemanden, der nicht rechtstreu ist. Also das möchte ich hier auch nochmal betonen haben. Für uns geht es wirklich um die vulnerablen Fälle, für uns geht es um die Frauen, es geht um die Kinder. Aber in erster Linie bekämpfen wir Fluchtursachen in den Herkunftsregionen. Wir haben Frauenhäuser im Irak, wir haben ein Frauenhaus gehabt in Kabul. Wir fangen jetzt in Syrien an. Wir haben orientieren uns in dem Bereich Bildung beispielsweise, aber auch im Bereich Sport mit meiner Schwester Tuba, die da ja federführend unterwegs ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also unsere Arbeit, unsere Menschenrechtsarbeit geht über Social Media Zitatkacheln hinaus. Ja,
ja, wir bewegen uns raus. Das, denke ich, ist
wir
ganz,
gehen sozusagen
ganz wichtig.
In die
Welt. Ihr macht.
Ja, und das finde ich wichtig. Ich finde, das muss noch was wert sein, wirklich zu machen. Mhm. Also es kann nicht nur darum gehen, auch perspektivisch, wer sich am besten repräsentiert, sondern es muss darum gehen, was passiert wirklich, also auch auf der Hinterbühne. Und nicht nur sozusagen so eine selektive Authentizität nach dem Motto, guck mal, das habe ich schön ausgedrückt und das habe ich gut eingeordnet. Also das ist, finde ich, auch ein Phänomen unserer gegenwärtigen Zeit, wo ich das Gefühl habe, das ist total aus dem Ruder geraten. Also dass Menschen auch so unbewusst morgens aufstehen, dann wird der Matcha Latte geteilt, dann wird ein bisschen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit versprüht, dann wird die Yogamatte ausgerollt und dann werden wieder Leute schlecht gemacht und dann denkt man abends, man hätte richtig viel geleistet. Sorry.
Aber ich glaube, das...
Also, Simone, du kannst mit sämtlichen Frauen reden da draußen und die werden dir alle sagen, wie krass sich der Diskurs verändert hat. Und gerade für die Frauen, die es wagen, sich in die erste Reihe zu setzen. Das sind die, die am meisten angegriffen werden gegenwärtig. Und auf der anderen Seite, man könnte jetzt sagen, Luxusproblem. Ich will damit nur ein Beispiel aufmachen. Was soll denn dann die Frau aus Afghanistan sagen, die in den Trümmern liegt und deswegen übergangen wird?
Ja, und das finde ich einen schrägen Vergleich. Also zum einen, ich bin ganz wenig auf Social Media unterwegs. Mhm. Und das führt auch, denke ich, dazu, dass mir eigentlich wenig also, dass ich wenig diesem ausgesetzt bin, ja, weil ich in der, auf der Linie bei den Menschen unter der Wahrnehmungsschwelle bin. Mhm. So. Das andere ist, dein zweiter Vergleich, was soll die Frau aus Afghanistan dazu sagen? Die, da ist Social Media, verzeih mir, aber ein Angriff auf Social Media fast ein Luxusproblem, weil die muss um ihr Überleben kämpfen.
Aber das meine ich ja, aber das wird ja plötzlich, das ist ja das, was ich zum Ausdruck bringen will, wenn Nebenschauplätze oder Sprache plötzlich wichtiger werden als echte Gefahr und Gewalt. Also während wir zum Beispiel für die Anerkennung von Völkermorden kämpfen, während wir uns um die Opfer kümmern von religiös extremistischen Entwicklungen, Frauen, IS-Überlebende, Abschiebungen verhindern, in unserem Frauenhaus in Kabul, wo über 100 Frauen Zuflucht gefunden haben, die sich um ihre mit ihren Kindern sozusagen in einem Safe Space aufhalten konnten, werden wir als Akteure gestört. Warum? Weil man das nicht will. Man will uns von unserer wichtigen Arbeit abhalten. Also was beginnt? Eine Dämonisierung. Das heißt, die Frauen, die sozusagen stellvertretend rausgehen, übrigens auch die Männer, das ist kein Frauen-Männer-Ding.
Nee, das definitiv nicht.
Die Männer, die es zum Beispiel gewagt haben, sich den Frauen zu widmen, gerade in einem Beispiel Afghanistans wird das sehr deutlich, werden ja dafür bestraft. Brüder, Väter, das sind ja keine Monster. Also da müssen wir auch aufpassen, dass das nicht dämonisiert wird. Ja?
Das heißt,
sondern
du
es
sagst...
Es geht wirklich darum, sich die Lebensfakten und Realitäten anzugucken und nicht jeder, Simone, hat den Luxus, sich da rauszuziehen.
Aber du sagst, unsere Arbeit wird behindert, unter anderem durch diese Angriffe auf Social Media. Aber eure Arbeit wird doch auch behindert, und du hast es eben schon angesprochen, durch politische Entscheidungen.
Ja, unbedingt.
Wo vielleicht, und das mag die Brücke dann sein, gehorchend einem vermeintlichen Druck durch die Bevölkerung jetzt eine Migrationspolitik gemacht wird, wo gesagt wird, du hast eben ein Beispiel genannt, wo Menschen abgeschoben werden, die eben weder kriminell sind, noch in irgendeiner Form sich hat was zu Schulden kommen lassen in diesem Land, aber damit die Zahlen stimmen, werden sie abgeschoben.
Genau.
Und das ist doch für mich jedenfalls das größere Hindernis.
Auf jeden Fall.
Wir haben
sämtliche Hindernisse und auch da habe ich nicht den Luxus zu überlegen, was ist das größere Hindernis, sondern ich sehe einfach, wie kalt es geworden ist um uns rum. Und dass man sich dann wirklich die Frage stellen muss, ob man noch richtig ist an dem Ort, wo man kämpft, obwohl man dort so gebraucht wird. Weil, wie gesagt, die Strukturen dafür sorgen, dass einem immer mehr sozusagen, es immer schwieriger gemacht wird, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ist es so, mein Verständnis von Asylpolitik und Migrationspolitik zwischen Realismus und Menschlichkeit sieht nicht so aus, dass wir ausgerechnet die Menschen, die vor der Taliban fliehen, die Menschen, die vor der Islamischen Republik geflohen sind oder Jesiden, die vor dem Genozid fliehen, dass wir die bestrafen. Ich meine, wir müssen über das Bundesaufnahmeprogramm und Ortskräfte, der Verrat, der da an den Afghanen stattgefunden hat, der findet hier statt, nicht dort. Das ist ein Vertrauensbruch, den wir hier haben. Und nur weil man dann sozusagen auf dem Schreibtisch Zahlen verhandelt hat oder über Abkommen zwischen Deutschland und dem Irak, am Beispiel der Jesiden, wo Jesiden dann als irakische Staatsbürger gelten, hat es das dann zur Folge. Also sowas kommt von sowas. Mhm. Und es ist leider ein Klima mittlerweile, wo Politiker dann auch dafür belohnt werden, dass sie so hart durchgreifen. Und was wir versuchen ist, dieses Bild, nicht weil wir es gerne machen, sondern weil wir müssen, da müssen Risse rein oder zu zerstören und dann die Realitäten zu zeigen. Übrigens, eure Migrationswende, die machen wir jetzt mal realistisch, sieht so aus. Und
anhand das ist die von Frau, Menschen.
Von Menschen, genau. Ja. Uns geht es nicht um Zahlen, sondern uns geht es um Menschen. Und da sind wir Watchdogs und deswegen stören wir immer. Und wir gehören ja auch niemandem. Das heißt, wir sind parteiübergreifend, mhm. Wir sind zivilgesellschaftliche Akteure. Warum zähle ich das auf? Weil die Leute versuchen, einen genau da zu bekommen, wie viele sozusagen Anfragen über Freiheitsinformationsgesetze es gegeben hat über uns. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich verhindert werde bei der Vorbereitung einer Präsidentschaftskandidatur. So krass und enorm ist der Widerstand.
Das heißt, man will euch in eine politische Ecke stecken.
Genau, und wir sind kein Einzelfall. Ja. Also das ist auch nochmal wichtig. Es ist strukturell. Und das ist doch die Frage, wer würde denn davon profitieren, wenn es uns nicht mehr gäbe? Die Frage sollte man sich doch stellen. Und es wären die Falschen, die profitieren. Das heißt, was Gutes tun, und das zeigen ja die Verwirrungen der gegenwärtigen Gesellschaft, die wir an dem einen oder anderen Punkt haben, weil es den Führungskräften und Entscheidungsträgern nicht mehr gelingt, die Herzen und Köpfe zu erreichen, die zeigen sich ja gerade, dass Entkopplungsprozesse stattfinden, dass es noch nie so schwierig war, Vertrauen zu fassen, auch in den Rechtsstaat. Und es gibt gute Gründe dafür, also auch Stichwort Waffenlieferungen, aber auch die Art und Weise, wie wir beispielsweise darüber reden, die ich als sehr bigott empfinde. Also wir müssen natürlich Waffenlieferungen hinterfragen und kritisieren. Und ich sage mal, dieser Anspruch des Völkerrechts, ja, dass alles dafür getan werden muss, dass Kriege verhindert werden beispielsweise, der ist richtig und wichtig. Meine Lebensrealität hat mir nur gezeigt, dass in dem Fall des Völkermords an den Jesiden oder der Tod der Jesiden, weiterer Jesiden, nur aufgehalten werden konnte mit Waffengewalt, weil unsere Mörder aufgehalten werden mussten. Und auch das zeigt wieder dieses Beispiel, diese Theoriedebatten ermüden mich, weil die so wenig mit der Realität zu tun haben. Weil die Welt ist nicht schwarz oder weiß und Krisen und Kriege schon gar nicht. Oder wer spricht von den Waffenlieferungen an NATO-Bündnispartner Türkei mit den Eurofightern, mit den sozusagen, oder Drohnen, mit denen kurdische Menschenleben ja auch beiseite geschaffen werden. Völkerrechtswidrige Angriffe auf Afrin beispielsweise, wo Bevölkerungsaustausche stattgefunden haben, die humanitäre Krise und Hungerkatastrophe im Sudan. Und das ist etwas, wo ich denke, das müssen wir ganzheitlich betrachten. Und der Schmerz, der gerade sich vollzieht, insbesondere auch am Beispiel des Israel-Gaza-Konflikts, das ist ja ein Beispiel, glaube ich, was am deutlichsten auch die Spaltung der Gesellschaft nochmal darlegt und die beiden Lebenswirklichkeiten, die aus meiner Sicht auch nebeneinander existieren, dass das eben etwas ist, was die Menschen überfordert.
Ja, und es ist natürlich, diese Komplexität ganzheitlich zu betrachten, ist für Menschen, die sich nicht so wie du damit auseinandergesetzt haben, extrem kompliziert. Und deswegen hat man gerne schwarz oder weiß.
Genau.
Ja? Also ich bin gegen Waffenlieferungen oder ich bin für Waffenlieferungen. Mhm. Oder ich sage jetzt, ich bewaffne alle, was führt das? Ja. Mhm. Und ich glaube, es gibt viele Menschen inzwischen, die sich dem nicht mehr aussetzen wollen. Aber gleichzeitig werdet ihr ja eigentlich durchaus parteiübergreifend unterstützt. Ja, oder es gibt Politiker von, zumindest genau, mal den Politikern der Mitte, CDU oder Grüne oder auch SPD, die euch unterstützen.
Genau, aber auch da glaube ich, es geht nie darum, wer uns gut findet oder schlecht, sondern es geht wirklich darum, weiterzumachen. Und auf der anderen Seite glaube ich eben auch, wenn wir nicht getragen werden würden, wenn wir nicht geliebt werden würden, wenn wir nicht verteidigt werden würden, und das ist der Teil, auf den ich mich konzentrieren will, dann würden wir das alles nicht schaffen.
Ja.
Nichts von dem, was wir erreicht haben, haben wir alleine geschafft. Sondern es ist wirklich ein Meer von Unterstützern. Und das ist etwas, worüber wir viel öfter reden müssen. Nämlich nicht, was nicht gelingt, sondern das Hinzu. Also uns nicht abzuarbeiten an dem, was nicht geht, sondern was ist möglich. Und in diese Kraft und Macht der Verbindung zu gehen. Und das ist ja genau das, was wir also auch immer wieder leisten, diese Möglichkeitsräume zu halten, offen zu halten und dass diese Mobilisierung für Menschlichkeit, dieser universalistische Menschenrechtsmuskel, dass der weiterhin möglich ist. Und das wird aber deswegen immer schwieriger, weil es eine beträchtliche Zahl von Menschen gibt, die eine kulturelle und emotionale Aneignung begehen in dem Glauben, dass sie was Gutes tun und es damit sozusagen verschlimmbessern, das ist Mitspielen ohne Einsatz. Ja? Und ich merke immer wieder, dass die Betroffenen selber überhaupt nicht so radikal sind wie diejenigen, die sich jetzt dazu berufen fühlen. Mhm. Und in dem Moment, wo dann das belohnt wird und das andere bestraft wird, wird es natürlich schwieriger. Aber ich glaube, die Faszination, die von uns ausgeht, auch als Sehnsuchtsort, und ich rede vom Wir, das hat nichts mehr mit mir persönlich zu tun, und auch die Art und Weise, wie wir angegriffen werden, das kommt aus einer Quelle. Ja, also, und beides dürfen wir im Grunde genommen nicht so ernst nehmen. Wir müssen einfach weitermachen. Ja, das hat mir auch mein alter Professor beigebracht, dass der eben auch gesagt hat, ob die dich gut finden, ob die dich schlecht finden, das darf dich nicht interessieren.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Und ja, das hat dich ja 2014 auch nicht interessiert.
Nein, genau. Na, und deswegen.
Du hattest eine Wut, durchaus auch Angst, aber auch den Willen, hier was zu verbessern und für diese Menschen was zu tun.
Ja, und die Liebe überwiegt auch, wenn das pathetisch klingt.
Und daran muss man sich festhalten. Genau. Und versuchen, weitere Leute zu überzeugen, so eine Überwindung zu schaffen. Und
aber wir müssen trotzdem über den Weltschmerz der Menschen sprechen, weil wir sind da ja auch ein Ausnahmephänomen scheinbar. Und eigentlich sind wir es nicht, weil es gibt ganz viele Menschen. Und ich glaube, dass diese Kraft der Liebe und Verbindung, dass wir doch lieber an dem Ort sein wollen, wo es nicht dunkel ist.
Ja.
Dass wir die bessere Party sein wollen.
Und da
Ende.
Sind wir bei
dass
dem Thema,
Raum
das,
schaffen
das wollen
müssen.
So viele Menschen.
Genau, und den müssen wir aber schaffen.
Ja.
Wo sind diese identitätsstiftenden Räume, wenn sozusagen Vertrauen verloren geht auf der einen, auf der anderen Seite? Und ich glaube an das Gute im Menschen. Denn das ist ja auch ein Thema, was wir viel zu oft unterbeleuchten. Selbst im Kriegskontext, ja, es geht um Entmenschlichung. Aber nirgendwo habe ich mehr Menschlichkeit und Liebe und Loyalität und Widerstandskraft gesehen, wie in diesen Kriegsregionen.
Ja, das ist interessant.
Weil Menschen bereit sind, alles dafür zu geben, denn Krieg macht ehrlich.
Ja.
Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und auch jetzt zu sehen, wie Menschen sich hinter uns vereinen, das berührt mich tief. Das, was mich am tiefsten berührt, ist immer die Liebe. Das ist das, was mich viel mehr berührt als das andere. Sondern es geht ja eher darum, Kräfte zu entwickeln, wie wir es schaffen, uns nicht infizieren zu lassen, das abperlen zu lassen, Immunisierungsstrategien zu entwickeln, auch kollektive, gesellschaftliche. Aber ich frage dich ganz ehrlich, Simone, hast du zum Beispiel den Eindruck, dass die gegenwärtige Bundesregierung dazu einen großen Teil beiträgt? Ich finde jetzt nicht, ohne sie pauschalisieren will und oder einzelne Akteure.
Nein, ich kann das auch offen in einem Podcast sagen. Nein, den Eindruck habe ich natürlich nicht.
So, und das
und
haben
du,
wir von allen Richtungen.
Du hast völlig recht. Es bewegt sich derzeit eher in eine andere Richtung, weil offensichtlich auch Politiker sich treiben lassen von bestimmten Aktionen im Netz oder wie auch immer, die eigentlich die Menschen in die falsche Arme treiben und nicht in die Mitte, nicht? Oder in die Richtung Liebe.
Und wenn
Liebe.
Sie das Gegenteil machen, werden sie dafür ja dann auch bestraft. Ja. Also ist ja auch ganz interessant. Deswegen bringt auch das Politiker-Bashing nichts. Ne? Und viele, die man ja auch persönlich kennt, da weiß man ja auch, da ist das Herz am rechten Fleck. Aber die Art und Weise, wie auch da die Dämonisierung stattfindet, ist ja auch eben Teil des Problems. Und deswegen glaube ich eben schon, dass wir auch mit Überforderungslähmung zu tun haben. Und dass das auch ein nachvollziehbares Phänomen ist, dass Leute dann sagen, nee, ich steige aus. Aber was ist mit denen, die nicht aussteigen können?
Ja, ja, also das
und Krisen kreieren Sündenböcke.
Also ist ein schönes Wort, Überforderung. Ich glaube, das haben ganz viele Menschen derzeit, nicht? Weil wir so viele Krisen haben und weil viele Menschen sagen, ich steige aus. Ja, ich kümmere mich nur noch um meine eigene kleine Welt, weil das ist schwierig genug. Und deswegen habe ich nicht mehr die Kraft, auch mich dafür noch einzusetzen. Und daran müssen wir natürlich arbeiten. Jetzt nochmal für dich ganz persönlich, mit allem, was wir schon besprochen haben, was ist deine Immunisierungsstrategie?
Die Sehnsucht nach dem schönen Leben. Also mir das auch wirklich aktiv zu holen, was ich will. Und es mir gut gehen zu lassen, ohne schlechtes Gewissen, umgeben zu sein von Menschen, die mich tragen, lieben und verteidigen. Ich bin wahrscheinlich nichts für schwache Nerven. Und ohne, dass ich das kontrollieren kann, zwinge ich dann auch zu Positionierung. Weil alleine die Tatsache, dass man sich mit mir in Verbindung bringt, dann auch manchmal für Herausforderungen sorgt. Das heißt, ich brauche starke Menschen um mich herum. Das, was nicht heißt, man die Schwäche zulassen kann. Und ich freue mich, wenn die Tür zugeht, dass ich mittlerweile von Menschen umgeben bin, wo ich mich auch fallen lassen kann, weil ich einfach die großartigsten Freunde habe in meinem Umfeld. Und das sind so richtig echte Freunde im Sinne von, dass die mit uns auch durch jeden Krieg ziehen würden. Und das ist ein schönes Gefühl. Also Angriffe sind nie schön, aber sie trennen die Spreu vom Weizen. Ich kann Menschen sozusagen, also das würde mich zu sehr verletzen, wenn ich von Menschen umgeben wäre, denen es wichtiger ist, wie sie dastehen oder die nicht bereit sind, sozusagen mitzugehen, weil ich bin genauso eine Freundin. Aber ich muss auch dazu sagen, ich erwarte das meiste von mir, nicht von meinen Freunden. Weil dafür habe ich schon zu viel erlebt und wir sind leiderprobt. Und ich hatte eher die Aufgabe, mir die Frage zu stellen, wie viel Gift willst du eigentlich noch schlucken, bis du selber merkst, dass du nur, weil du es kannst, dass es nicht gut ist für dich. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade dabei, auch zum Beispiel ganz oft Nein zu sagen. Mhm. Weil ne, jedes Nein ein Ja zu dir selber und da ist was dran. Mhm. Und es geht schon auch darum, wie wir unsere Lebenszeit verbringen. Also dafür bin ich viel zu egoistisch, als dass ich nicht dafür sorge, dass es mir gut geht. Also ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht, damit es den Menschen um mich herum auch gut geht. Weil ich muss ja Liebe überhaben. Und wenn ich das nicht mache, ich hatte zum Beispiel gestern einen wahnsinnig stressigen Tag. Ich habe sofort gespürt, wie das auf mein Launezentrum geht. Und übrigens, dann war es kein guter Tag. Es war kein erfolgreicher Tag, wenn ich dabei zu kurz gekommen bin. Und darauf muss ich immer wieder achten. Denn da, wo wir unterwegs sind, da geht es immer um alles. Ich will mal beschreiben, wenn ich 3 Tage darauf verzichte, aufs Handy zu gucken, kann das auch unter Umständen dazu führen, dass jemandem nicht geholfen wird, der gerade in sehr prekären Verhältnissen ist. Auch das musste ich lernen. Mhm. Weil es bringt andererseits auch nichts, wenn ich dann plötzlich wie so ein Avatar in dieser Schattenwelt lebe und für mich selber nicht mehr da bin. Und jetzt im Anschluss an diesem Podcast treffe ich 2 ganz liebe Freundinnen. Wir gehen gleich was essen. Und ich liebe das und ich zelebriere das, weil ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dass jetzt auch wieder Tage kommen werden, wenn ich jetzt wieder in den Regionen unterwegs bin, aber auch bei all dem, was wir hier mittlerweile zu tun haben, wo ich wieder Kraft brauche.
Und die geben dir deine Freundinnen, das ist schön.
Und meine Familie ja sowieso. Mhm.
Werbung.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen 5-teiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. 3 Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle 5 Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Und ich finde, also gerade ist schön zu sagen, dass der Treiber muss die Liebe sein, genau. Die Liebe zu Menschen. Mhm. Aber
übrigens auch, Punkt, ich will noch einen Schritt weitergehen, auch die Liebe zu diesem Rechtsstaat und diesem Land hier.
Ja.
Und auch das ist ja ein Thema, was immer so tabuisiert wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir dafür verachtet werden, weil wir auch da in Zeiten leben, wo du für ein Fuck You Germany-Schild mehr gefeiert wirst, als dafür, dass du sagst, dieses Land ist ein Land der Chancen. Und das meine ich ja. Also wo beginnt sozusagen auch diese Abspaltung? Und es ist doch interessant zu sehen, dieser Sing-Sang-Untergang-Stimmung, auch in unserem Land, im Vergleich weltweit, wo ich immer denke, mit welchem Recht. Und auch dieser Weltschmerz, den wir uns eigentlich gar nicht erlauben können und den ich zum Beispiel bei Menschen, denen es viel schlechter geht, die von ganz anderen Herausforderungen betroffen sind, nie so beobachtet habe. Und das ist eben auch etwas, wo ich sage, wir dürfen noch reden. Wir haben den Weltbezug. Warum reden wir so wenig, wenn wir vermeintlich so viel dürfen? Also wo entsteht die Unfreiheit im Kopf? Denn dann, wenn wir aufhören zu reden, stirbt Demokratie.
Ja.
Da, wo nicht mehr gesprochen wird, stirbt Demokratie. So, und das ist ja eben auch etwas, ein Phänomen, worüber wir nicht sprechen können. Und deswegen, ich könnte jetzt hier sitzen und die perfekte Geschichte erzählen, aber das wäre sozusagen nur die halbe Seite der Medaille. Sondern was mich ja interessiert, ist zum einen die Problemanalyse, damit wir daraus die richtigen Schlüsse ableiten können und die Menschen auch nochmal sensibilisieren, animieren, sich uns anzuschließen. Denn auch unsere Arbeit ist kein Selbstläufer. Die Art und Weise, wie NGOs mittlerweile dämonisiert werden, und an den Pranger gestellt werden, ist auch Teil des Problems. Aber das ist so zum Beispiel etwas, wo ich sage, wir haben Arbeitsplätze geschaffen in den letzten Jahren. Bis zu 70 Mitarbeiter weltweit. Arbeitskräfte, die auch sozusagen in den Herkunftsregionen eingesetzt werden. Großartige Menschen. Übrigens, was mich so, wenn du mich jetzt fragen würdest, was auch für mich Motivation und Hoffnung ist. Die Tatsache, dass auch junge Menschen aus privilegierten Verhältnissen Kinder von Vorstandsvorsitzenden, von Ministern, aber auch Kinder, die so aufgewachsen sind wie wir, dass die am Ende alle bei uns landen,
ja. Weil
die sagen, hey, wir möchten mit den Privilegien, die wir erreicht haben oder in die wir hineingeboren sind, für die wir noch nicht mal was können, möchten wir das Richtige tun. Das ist tief berührend und das gibt mir Hoffnung, weil es mir zeigt, dass Menschen, vor allem junge Menschen, weil ja oft das so kaputt geredet wird, bereit sind, auch was zu verändern. Und ich habe letztens so eine Studie gelesen, dass wir ja immer denken, du brauchst die großen Menschenmassen, um was zu bewegen. Aber im Positiven gilt eben auch, du brauchst am Ende nur 12, die eine gute Idee haben. Und auch die können was Positives bewegen und einen Unterschied machen. Und wenn ich mir so die Mails durchlese, die wir bekommen ja auch Candy Storm. Und die Art und Weise, wie Menschen berührt sind davon, ob das Journalisten sind, ob das junge Menschen sind, ob das Schülerinnen sind, es ist ganz breit gefächert, weil die Menschen spüren, dass es uns ein ernstes Anliegen ist und dass es uns um die Sache geht und sie spüren auch, was wir dafür alles kassieren. Und ich glaube, das berührt Menschen auch. Das gibt uns doch die Kraft, das ist doch das Benzin, was wir brauchen.
Ja, und das ist mir wichtig, dass man eben auch die guten Geschichten erzählt. Zum einen die guten Geschichten über Menschen, die hier angekommen sind, integriert sind und tolle Sachen für Deutschland machen. Zum anderen die gute Geschichte, was Deutschland eigentlich alles ist und wofür es steht, immer noch. Mhm. Ja, und was wir hier alles an Privilegien haben. Und zum dritten, wie viele Menschen es gibt, die sich dafür einsetzen, dass es gut bleibt oder besser wird. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil nur dann kann man natürlich weiterarbeiten. Ich muss eine Sache noch ansprechen. Wir rennen irgendwann aus der Zeit. Aber eine wichtige Sache, die ja ganz aktuell ist, die uns leider, glaube ich, wieder in eine eher schwarze Geschichte führt, ist, du warst gerade in Syrien. Und da gibt's ja jetzt ganz viel, ach, in Syrien wird alles wieder gut, es gab einen Systemwechsel und jetzt können doch alle Syrer wieder nach Syrien gehen. Ich glaube, du hast was ganz anderes da erlebt, ne?
Ja, leider. Und trotzdem ist auch da die Welt nicht schwarz oder weiß, sondern das ist ja das Schmerzhafte und das Komplizierte, wenn man auf beides trifft. Nämlich die Aufbruchstimmung und der feste Glaube daran, dass das Syrien der Zukunft ein Syriens für alle Menschen ist. Und auf der anderen Seite die grausamen Massaker an den Minderheiten.
Immer noch.
Immer noch und an Menschen, die sich auch als Syrer definieren, aber nicht so gelesen werden. Und Syrien ist ein Vielvölkerstaat. Auch meine Vorfahren kommen teilweise aus Syrien, aus Al-Hasaka. Und es geht wirklich darum, dass wir Syrien sozusagen auch so betrachten müssen, wie es sich jetzt entwickelt. Denn es ist im Moment noch eine Art Zwischenwelt. Assad ist weg, das ist die gute Nachricht. Aber die schlechte ist, dass die Islamisten zurück sind. Und dass man sich genau angucken muss, wie auch Giuliani in dieser Interimsregierung ja zustande gekommen ist. Und man muss ihm zugutehalten, dass er staatsmännische Visionen und Ideen entwickelt hat. Aber er ist Staatsmann und Islamist in einem. Und man darf nicht vergessen, wo Giuliani herkommt. Und dass er in amerikanischer Gefangenschaft al-Baghdadi im Irak kennengelernt hat. Und dass dort diese Ideen auch entwickelt worden sind. Und dass sie sich in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Das ist das eine. Aber wir können nicht verleugnen, dass die Islamisten Giuliani dabei geholfen haben, in diese Position zu kommen. Und als es zu dieser Machtergreifung kam, und das ist, glaube ich, das Schmerzhafte, waren ja auch sehr viele Minderheiten vertreten, die das mitgefeiert haben. Diese Aufbruchstimmung ist um die Welt gegangen. Deswegen geht es nicht darum, diese Zukunftsperspektiven kaputt zu reden. Aber was machen wir mit einem sozusagen Syrien, was die Rechte der Minderheiten in Gefahr bringt und was zum Beispiel dazu geführt hat, dass Alawiten an der Westküste getötet worden sind. Die Situation der Drusen ist inzwischen so verheerend, dass auch die UN sich eingeschaltet hat bezüglich dieser Massaker, dass jetzt eben auch diese Vergewaltigung an den Frauen und die Entführung und auch die Art und Weise, wie die Menschen entmenschlicht werden, weil sie Drusen sind, war ein Chiffre, was wir sofort gedeutet haben, auch als Übergriff an diesen religiösen Minderheiten.
Und das wohlgemerkt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das hat jetzt gerade stattgefunden.
Genau, das hat vor wenigen Wochen stattgefunden. Drusen wurden sozusagen auch von der Staatsarmee teilweise getötet, gezwungen in den Selbstmord. Von den Balkonen sind sie sozusagen runtergeschubst worden. Frauen wurden entführt. Es sind immer noch über 80 Frauen in den Händen sozusagen der Extremisten. Religiöse Würdenträger wurden entwürdigt beispielsweise. Es wurden Massaker eröffnet in den Krankenhäusern. Die Frage, die gestellt worden war, ist, bist du Syrer? Ja. Bist du Druse? Ja. Und dann wurden die abgeknallt. Mhm. Also wer will mir erzählen, dass das nichts mit der Herkunft zu tun hat? Und dem muss nachgegangen werden. Und wir können uns da auch nur bedingt auf die Amerikaner verlassen, weil die wollen den easy way out und wollen natürlich so wenig Stress wie möglich. Aber die Frage ist, zu welchem Preis? Und apropos Fluchtbewegungen und Migration, was glauben wir denn, was passiert, wenn der nächste Bürgerkrieg droht? Also wohin werden diese Menschen fliehen? Und wie kann es sein, das möchte ich nochmal fragen, dass wir ein Auge zudrücken oder beide Augen zudrücken, wenn das Leben von Minderheiten in Gefahr ist? Wieso gucken wir dabei zu, wie Christen umgebracht werden in den Kirchen in Damaskus und sich IS-Selbstmordattentäter in die Luft jagen? Warum redet darüber keiner? Warum redet niemand über die Drusen? Ich kann es dir sagen, weil wir Minderheiten keine Lobby haben, weil wir immer im Weg stehen. Aber wenn es an uns verhandelt wird, dann trifft es irgendwann ganze Gesellschaften, weil wir sind die Kanarienvögel in der Silbermine. Wenn es die Minderheiten trifft, tritt es am Ende immer auch die anderen. Und wie gesagt, ich habe da zwei Herzen in der Brust, weil wie könnte ich nicht wollen, dass dieses Syrien als Vielvölkerstaat ein Syrien für alle ist. Mhm. Aber das muss jetzt, wie gesagt, genau beobachtet werden. Und ich glaube, das ist auch eine fehlgeleitete Außenpolitik seitens Europas und auch eine naive teilweise, dass sich so fokussiert wird auf Jolani, statt auch nach rechts und links zu gucken, zum Beispiel auf Nordostsyrien, auf Rojava, auf den kurdischen Teil, aber auch Sueda, was genauso zu Syrien dazugehört. Das heißt, die Bedingungen, die Konditionierung, die Milliarden, die da hineinfließen, da können auch wir einen Kurs in gewisser Weise zumindest mit prägen, sage ich mal. Und dass das nicht stattfindet, das ist uns in der Vergangenheit böse um die Ohren geflogen und das wird es auch gegenwärtig. Also wie kann es sein, dass unsere Bundesregierung beispielsweise mit der Taliban verhandelt oder ein Atomabkommen mit der Islamischen Republik oder jetzt eben auf Jolani zugeht und dann noch von uns erwartet wird, dass wir das ernst nehmen und dass wir jetzt hier noch von Werten reden wollen. Was ist denn? Das ist Werteschaum. Das ist Verrat von Werten.
Werteschaum?
Ja. Und das ist so etwas, wo ich glaube, was wir versuchen, ist, die zivilgesellschaftlichen Akteure laut machen. Mhm. Und die sind meistens nicht so aggressiv. Mhm. Die wünschen sich am allermeisten, dass es gelingt. Die wollen nicht umgebracht werden, weil sie zufällig der falschen Religion oder Nationalität angehören. Aber die sind alleine.
Und gibt es keine Menschen, das Bild ist differenziert, hast du gesagt, die der religiösen Mehrheit angehören und die sagen, auch wir wollen Syrien wieder so machen, wie es früher war.
Der große Teil der Sunniten findet diese Bilder schrecklich.
Ja.
Ja? Oder auch die Ismailiten, die ja auch bedroht sind beispielsweise. Ne? Also auch da dürfen wir nie den Fehler machen, das zu pauschalisieren. Von wem werden die Islamisten denn bekämpft in den Herkunftsregionen? Von Muslimen. Wir kennen den Unterschied zwischen Muslimen und Islamisten. Aber kennt man den hier in Europa?
Ja, aber das deswegen finde ich es eben so wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es nie darum gehen sollte, es gibt die sind, jetzt sage ich mal, jetzt pauschaliere ich hier mal brutal, es gibt die Minderheiten, das sind die Guten und dann gibt es die bösen Islamisten, das sind die Sunniten und die sind böse und das geht so nicht.
Nein,
sondern man muss einfach
würden
sagen,
wir uns damit auch
nicht
gemein machen.
Es sind Menschen.
Genau, es sind Menschen.
Es sind Menschen, die zu dem Schlechten führen, die für das Schlechte stehen und wir müssen die Menschen finden, egal, wo sie hingehören, religiös oder Farbe oder wie auch immer, Geschlecht, die was Gutes wollen und für die müssen wir kämpfen und die müssen wir unterstützen.
Genau, und Erlebnisarmut führt zu Extremismus. Die Tötungsabsicht erfolgt, wenn wir uns nicht mehr in die Augen gucken. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass ich immer wieder die Möglichkeit habe, in diese Region zu reisen. Ich empfinde das wirklich als ein Geschenk, egal wie schrecklich es ist, was ich dort vorfinde. Selbst in den Radikalisierungslagern wollte ich verstehen. Ich habe auch mit den IS-Frauen gesprochen, und die teilweise aus Frankreich kamen, aus Belgien kamen. Aber in dem Wissen, dass unsere jesidischen Frauen in diesen Camps versteckt werden, heimlich umgebracht werden, dass die Knochen dort liegen, also das ist nichts für schwache Nerven. Mhm. Aber ich kann es mir nicht erlauben, schwarz oder weiß zu denken, weil es ist genau das, was du sagst, es sind Menschen, die wir treffen. Und die Art und Weise, wie insbesondere die Lager dort auch von den muslimischen Verteidigungseinheiten, den kurdischen, in diesen Lagern stattfinden, das ist bemerkenswert, das ist beeindruckend. Und zum Beispiel, ich habe eine Kämpferin getroffen, die auch muslimische Wurzeln hat und die ich dann gefragt habe, warum machst du das? Und hat sie gesagt, als es mit dem Völkermord an den Jesiden losging, konnte ich nicht anders. Das hat mich tief berührt. Da wusste sie noch gar nicht, dass ich Jesidin bin. Ja, das heißt, dieses Konstrukt auch dieser Kulturkämpfe, das ist wirklich Wasser auf die Mühlen der Extremisten. Das hat nichts mit der Realität vor Ort zu tun.
Und ich meine, wir sehen ja jetzt sehr viele Politiker, die in die Ukraine reisen, auch aus guten Gründen natürlich. Empfiehlst du Politikern, das bitte auch sich mal anzusehen?
Also ich glaube, dass sich politisches Handeln verändert durch die Begegnung in
das
Krisenregionen.
Das glaube ich ganz sicher.
Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Ansatz auch meiner Arbeit in den letzten Jahren. Ich war ja auf sehr vielen Delegationsreisen dabei und habe es selber auch erleben dürfen mit unterschiedlichen Politikern, von einem Gerd Müller von der CSU bis hin zur Außenministerin Baerbock, die ich ja auch in den Irak begleitet habe, dass die Begegnung mit Menschen den Menschenrechtsmuskel und das Herz erweitern. Und das ist ja immer die Frage, was bedeutet Realpolitik? Das bedeutet nicht, dass ich eiskalt werde. Realpolitik bedeutet, dass ich Menschen begegne, dass ich verstehe, was dort los ist. Ich finde, man kann nicht über Genozid sprechen oder nicht ausreichend, ohne das so, dem begegnet zu sein, es erlebt zu haben, mit diesen Menschen zu sprechen, in diese Region zu gehen. Ich musste das erleben, ich musste es sehen, ich musste es riechen, ich musste es fühlen. Und das gibt uns, finde ich, auch dann das Recht, darüber reden zu dürfen.
Absolut.
Wir leben ja in so einer Gesellschaft, wo darüber verhandelt wird, wer reden darf und wer nicht. Und da denke ich immer, wie viele Minderheiten muss ich noch repräsentieren, um damit mir erlaubt wird, dass ich rede. Weil eigentlich geht es ja um Redeverbote.
Aber dir wird erlaubt zu reden. Komm,
na, sagen wir mal so. Natürlich wird man beim Reden gestört, auch als Frau. Aber das darf uns nicht davon abhalten, weiterzumachen.
Genau.
Und ich finde sogar, dass es eine Errungenschaft ist für uns Frauen, wenn wir mittlerweile so gehört werden, dass man uns nicht mehr ignorieren kann. Das heißt, auch die Angriffe dürfen und sollten wir übersetzen als Kompliment. Nämlich, ich sag's nochmal, wir können nicht mehr ignoriert werden. Und das ist erstmal ein Schritt weiter.
Ja. Du hast viel Schreckliches gesehen und auch erlebt und hast auch erzählt, dass es dir zu schaffen macht, dass es dir auch hilft. Und jetzt sagst du auch, ich hatte auch eine Therapie.
Mhm.
Und das finde ich wichtig, dass man, also vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man schämt sich nicht für eine Therapie.
Mhm.
Was hat dir das gebracht oder warum bist du da auch hingegangen?
Also erstens ist mir wichtig, das zu enttabuisieren.
Ja.
Weil ich glaube, dass es total wichtig ist zu verstehen, dass Stärke daraus resultiert, aus Gegenüberschaft. Und ich hatte zum Glück nie in Anführungsstrichen die Krankheit zu glauben, dass ich es alleine schaffen muss. Also das hatte ich schon mal nicht, diesen Perfektionismusmuskel, sondern ich wusste immer, dass wenn es dunkel wird, ich die Möglichkeit habe, mir Hilfe zu holen. Und es geht wirklich um Gegenüberschaft. Es geht darum, dass die eigenen Glaubenssätze einen manchmal erdrücken können. Gerade wenn man in so einer Funktionierkultur groß wird. Und das war für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl, schönen Spiegeln und auch kritischen Spiegeln zu begegnen, die mir zeigen, ähnlich wie du das heute gemacht hast, Simone, weil ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich wieder von den ganzen Problemen erzählt habe. Und da hast du ja dann gesagt, guck doch auch mal auf das Positive, dass einem das nicht immer gelingt selber. Obwohl man so ein hoffnungsloser Optimist ist. Aber bei sich selber legt man andere Maßstäbe an oder ist auch strenger. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, bei allem, was wir so bewegt haben in die Welt hinaus, eine meiner größten Errungenschaften der letzten Jahre ist auf jeden Fall der Weg zu mir selber. Also auch die Selbstliebe beispielsweise. Und für Menschenrechte einzustehen heißt nicht, dass wir mit Tränensäcken durch die Gegend rennen müssen und ein schlechtes Leben haben müssen. Mhm. Im Gegenteil, für Menschenrechte einzustehen heißt auch für ein eigenes, schönes Leben einzustehen. Und das zeige ich übrigens auch. Also ich wage es auch noch, das öffentlich zu machen, weil ich auch jungen Frauen und Männern da draußen zeigen will, es lässt sich kombinieren. Und wir haben wahnsinnig Freude, Lebensfreude.
Mhm.
Denn das schlechte Gewissen nützt weder den Toten noch den Lebenden. Und das ist eben auch etwas, wo ich sage, ich lasse mir nie wieder mein Lachen oder meine Leichtigkeit verbieten, weil dafür habe ich einfach zu viel erlebt.
Mhm.
Und wir tun niemandem Gefallen, wenn wir so tun, als wenn wir mitleiden würden. Ich finde, das ist auch ein Unding unserer Zeit zu glauben, dass sich dadurch Aktivismus definieren lassen würde, dass wir zeigen, wie sehr wir mitleiden. Wir können mitfühlen, aber wir müssen stark sein.
Mhm.
Ich muss bei Kräften sein, um diese Einsätze sozusagen auch umzusetzen, um einen klaren Kopf zu haben. Ich gebe zu, manchmal, wenn ich morgens aufstehe, denke ich, oh mein Gott, ja, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Weil was man bei uns auch oft unterschätzt, wir sind Entrepreneurinnen, wir sind Sozialunternehmerinnen, wir haben Personalverantwortung, wir haben über 60 Mitarbeiter. Das muss erstmal finanziert werden, das muss geleistet werden, das muss umgesetzt werden. Das passiert alles im Hintergrund, aber es ist sehr viel Verantwortung. Aber trotzdem in seiner eigenen Menschlichkeit zu bleiben, sich selber gegenüber. Und das hat mir sozusagen auch diese Begleitung beigebracht. Und ich finde es ganz wichtig, darüber zu reden. Warum sollten wir nicht darüber reden?
Ja. Der Podcast kommt zum Ende. Ich muss eine letzte Frage stellen, weil die stelle ich immer. Was wäre der Titel deiner Autobiografie, wenn du jetzt oder auch, wenn du 90 bist, eine schreibst?
Oh Gott, warte mal, da muss ich mal überlegen. Warte mal, ich hatte es doch letztens. Das ist eine gute Frage. Was wäre der Titel der Biografie? Berhodan Gyane, Widerstand ist Leben.
Widerstand ist Leben.
Noch ein Satz wäre mit mir nicht, weil das tatsächlich ein Satz war, der mich durchs Leben getragen hat. Bei all dem, wozu ich gezwungen worden bin.
Mhm.
Und das war immer meine Antwort, mit mir nicht.
Mhm. Gut. Okay.
Mhm.
Ich warte drauf.
Danke.
Ganz vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Die Boss. Macht ist weiblich.
Werbung.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.